Wir sehen in den Daten, dass rund 13% der Mütter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer eher noch höher ist.
Was die Schwangeren etwas überrascht hat, war das Thema Kaffee und auch schwarzer Tee. Da ist man die letzten Jahre wohl auf Erkenntnisse gestoßen, dass also Koffein am besten komplett vermieden werden soll.
Tatsächlich erleben wir es in der Praxis so, dass es meistens sehr schwierig ist, für die Schwangeren das auf sich runterzubrechen. Also das heißt, ich habe meinen Arbeitsalltag, mein Familienleben und wie integriere ich jetzt praktisch das, was ich da gelesen habe, in meinen Alltag.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Sophia und Noah, das waren 2025 die beliebtesten Namen für Neugeborene. Und während über Namen diskutiert wird, Kinderzimmer eingerichtet werden und eine Hebamme gesucht wird, läuft im Hintergrund noch was ganz anderes mit. Denn schon in der Schwangerschaft werden die ersten Weichen gestellt für einen gesunden Start ins Leben. Das Bundesministerium für Gesundheit hat genau das zu einem Ziel gemacht. Eine gesunde Schwangerschaft soll besser unterstützt werden. Aber was heißt das konkret im Alltag? Und kommt dieses Wissen wirklich bei allen werdenden Eltern an? Das schauen wir uns heute genauer an. Mit Stimmen aus Medizin, Wissenschaft und Praxis. Warum ist die Schwangerschaft eigentlich eine so entscheidende Phase für einen gesunden Start ins Leben? Das habe ich Dr. Jan Pauluschke Fröhlich gefragt. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und leitet den Kreissaal am Universitätsklinikum in Tübingen.
Also wir wissen, es gibt eine gewisse genetische Grundvoraussetzung, einen Bauplan, mit dem wir gebaut werden. Und wenn wir uns angucken, wie ist so ein Haus gebaut, dann kann man sagen, okay, das ist ungefähr so groß, das wird ungefähr die Farbe haben, die Haarfarbe. Aber was tatsächlich im Mutterleib passiert, ist das, was wir Epigenetik nennen. Das heißt, ein Effekt, der sich auch darauf auswirkt, wie groß Kinder werden, wie sich die Nerven entwickeln, wie zum Beispiel Blutzuckerstoffwechsel ist ein gutes Thema, wie sich das Kind mit Blutzucker beschäftigt. Schüttet es eher gewohnheitsmäßig viel Insulin aus? Ist es einen hohen Blutzucker gewöhnt? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wir sehen, dass in der Schwangerschaft eine Prägung der Kinder stattfindet, die eben dazu führen, dass sie später übergewichtig werden, höheres Risiko haben, Diabetes mellitus selber zu entwickeln. Und das ist etwas, wo wir angreifen können.
Was während der Schwangerschaft passiert, kann also langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit eines Kindes haben. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Lebensstil. Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Dr. Manuela Bombana vom Universitätsklinikum Heidelberg gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung: Alkoholkonsum in der Schwangerschaft.
Wir haben ganz viel mit großen Datensätzen, wie zum Beispiel mit einem Datensatz vom Robert-Koch-Institut, der Kinder- und Gesundheitsjugendstudie, also KIK-Studie, untersucht. Wir sehen in den Daten, dass rund 13% der Mütter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben, ab und zu bis regelmäßig. Und es ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema mit sehr hoher sozialer Erwünschtheit. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer eher noch höher ist. Tatsächlich auch dieses, ab und zu ein Gläsle in Ehren sollte ja keiner verwehren. Da ist die Meinung ist tatsächlich auch noch so verbreitet, dass einfach ja viele im Glauben leben, dass ein bisschen nichts macht. Ich selbst, als ich schwanger war, war es tatsächlich auch so, dass die Hebamme meinte, ein Gläsle Sekt, um den Milcheinschuss anzuregen. Oder man hört immer wieder so Geschichten. Auch gibt es Kliniken, die Wehencocktails anbieten, unter anderem halt auch mit Alkohol. Obwohl schon seit den 80er Jahren bekannt ist, dass Alkohol die Wehentätigkeit tatsächlich eher hemmt. Und das zeigt halt auch nochmal, dass das Thema nicht nur bei den Schwangeren, sondern halt auch auf höherer Ebene bei Leistungserbringern etc. halt ja auch immer wieder thematisiert werden muss und wir hier auch irgendwie eine Form von gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Alkohol und Alkohol in der Schwangerschaft hervorrufen sollten.
Gesellschaftlich wird Alkohol in der Schwangerschaft also stellenweise noch verharmlost. Medizinisch ist die Einschätzung dagegen ganz klar.
Fest steht, Alkohol ist ein Nervengift. Wir wissen, sobald die Zellen anfangen, sich zu differenzieren, dann potenziert sich möglicherweise ein Fehler. Wir sehen alleine, dass Kinder mit einer Alkoholspektrumstörung, das heißt, wo wir Auswirkungen sehen, weil die Mütter Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert haben in unterschiedlichem Maße, dass die Kinder so Spätfolgen haben wie psychomotorische Entwicklungsstörungen, Impulskontrolle ist schwierig und ähnlich ist es mit dem Rauchen. Wenn wir Schadstoffe im Zigarettenrauch untersuchen, dann wissen wir, da sind bestimmte krebserregende Stoffe drin. Da sind aber auch erbgutschädigende Stoffe drin, gehen über die Plazentaschranke und über die Blut-Hirn-Schranke und die kommen beim Gehirn des Kindes an und machen dort eben Probleme. Wir wissen, dass zum Beispiel Fehlbildungen der Nieren oder des Herzens häufiger vorkommen oder auch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, wenn die Mutter raucht.
Ein Begriff, der jeder Schwangeren auch früher oder später über den Weg läuft, ist Gestationsdiabetes, auch bekannt als Schwangerschaftsdiabetes.
Wir haben europaweit Zahlen, die über 10% teilweise sind. Das beeinflusst im epigenetischen Sinne die Kinder vermutlich am meisten, wenn wir die Masse der Kinder sehen. Das heißt, alle Frauen, die einen Gestationsdiabetes haben, die Hälfte davon wird einen Typ-2-Diabetes entwickeln, wenn eben die Ernährung nicht angepasst wird. Kinder, die im Mutterleib hohe Blutzuckerspiegel gewöhnt waren, werden auch mit Vorliebe Blutzucker konsumieren. Und das erschöpft die Bauchspeicheldrüse auch schon in frühen Jahren und führt dann dazu, dass die Kinder in ein sogenanntes metabolisches Syndrom kommen. Die Insulinrezeptoren können gar nicht mehr so wirken.
Es gibt aber auch Faktoren, die weniger bekannt sind und trotzdem wichtig sein können.
Was vielleicht nicht so bekannt ist, was ich den Frauen nahelegen würde, ist eine gute Mundhygiene. Das haben wir auch erst seit kurzem oder noch nicht so lange den Zusammenhang gesehen zwischen Frühgeburtlichkeit und Zahnhygiene. Dadurch, dass wir kleine Entzündungen im Bereich des Zahnfleisches haben, können diese Bakterien im Blut ausgeschüttet werden, die uns normalerweise nichts machen, die aber dann die Frühgeburtlichkeit triggern können.
Ernährung, Alkohol oder sogar Zahngesundheit. Rund um die Schwangerschaft gibt es also viele Faktoren, die eine Rolle spielen können. Aber wie sieht das eigentlich im Alltag aus? Darüber habe ich mit Hebamme Ninja Schmidt gesprochen. Sie arbeitet im Heidelberger Gebärzimmer. Das ist eine hebammengeleitete Einrichtung, die Familien während der Schwangerschaft und Geburt begleitet.
Als Hebammen betreuen ja Familien oder vielmehr schwangere Personen von Anfang der Schwangerschaft über Geburt bis zum Abschluss des Wochenbettes und darüber hinaus. Das ist eigentlich so die beste Betreuungsform, die man eigentlich so haben kann, weil dadurch einfach ein besseres Outcome für Mutter und Kind erzielt werden kann. Und für uns ist es einfach super, super wichtig, dass Lebensstilfaktoren mit berücksichtigt werden, um Gesundheitsförderung und Prävention zu erzielen. Und das ist ja auch letztlich das, was eigentlich die Gesundheitsziele fordern.
Die nationalen Gesundheitsziele wurden gemeinsam von Politik, Wissenschaft und Krankenkassen entwickelt. Sie geben Orientierung, wo Prävention und Versorgung im Gesundheitswesen besonders gestärkt werden sollen. Ein Schwerpunkt, eine gesunde Schwangerschaft und einen guten Start ins Leben zu unterstützen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt sich oft schon im ersten Gespräch zwischen Hebamme und Schwangeren.
Beim Erstgespräch führen wir ganz explizite Fragen eben zum Lebensstil durch. Und erfragen eben speziell, wie sieht die Ernährung aus, wie ist so das Gewicht vor der Schwangerschaft. Wir gucken aber auch im Laufe der Schwangerschaft, wie ist die Gewichtsentwicklung. Wir fragen bezüglich Bewegung nach, welche Sportarten werden gemacht, beraten dementsprechend aber auch, welche Sportarten in der Schwangerschaft durchgeführt werden können, welche sind jetzt eher ungünstig. Kann ich den Sport jetzt trotzdem weitermachen, obwohl der Trainer zu mir gesagt hat, ich darf jetzt keine Sit-Ups mehr machen. Also das sind so Sachen, wo das, glaube ich, ganz schön ist, dass sie sagen können, meine Hebamme hat es mir erlaubt oder meine Frauenärztin. Aber auch was das Thema Rauchen, Alkohol und Drogen anbelangt, dann ist auch ein wichtiges Thema Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, weil viele Nahrungsergänzungsmittel werden von schwangeren Personen eingenommen, aber ohne abzuklären, ob das in der Schwangerschaft überhaupt so sinnvoll ist und in welcher Dosierung. Dann ist auch ein ganz wichtiges Thema psychische Gesundheit. Das heißt, wir sprechen, gab es in der Vergangenheit schon irgendwelche psychische Behandlungen? Sind vielleicht auch irgendwelche Gewaltsituationen aufgetreten, die gegebenenfalls auch bei Geburt wieder aufkommen können als Trigger? Und gucken dann auch in dem Zusammenhang, dass eben die schwangere Person da gegebenenfalls auch nochmal Kontakt zu einer Psychologin aufnimmt und versuchen, die dann in dieser Form dann schon mal anzugliedern.
Das heißt, ein großer Teil dieser Beratung findet im Alltag der Hebammen statt, ist aber in den offiziellen Strukturen der Versorgung nicht in allen Bereichen klar verankert.
Wir machen eigentlich ziemlich viel an so Lebensstilfaktorberatung, was aber so eigentlich explizit gar nicht in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen ist. Die Mutterschaftsrichtlinien sehen an sich wenig Prävention und Gesundheitsförderung vor. Wenn man sich die genauer anschaut, sind da sehr wenige Sachen aufgeführt, die das explizit niederlegen, was genau gemacht werden soll. Die Ausführung ist dann letztlich eigentlich einem selber so ein bisschen überlassen. Es ist natürlich wichtig, dass die Mutterschaftsrichtlinien an sich überarbeitet werden und da aufgenommen wird, dass Prävention und Gesundheitsförderung, so wie es auch die nationalen Gesundheitsziele fordern, viel stärkeren Fokus auf diese Teile der Beratung auch nehmen und die Abrechnung dementsprechend auch erfolgt.
Ein großes Thema dabei ist auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Und genau da sieht Hebamme Ninja Schmidt auch die größten Herausforderungen.
Ich würde fast sagen, die größten Hürden sind eigentlich so diese Schnittstellen unter den Professionen. Also wenn es wirklich sozial belastende Situationen sind, in denen sich Familien zum Beispiel befinden und die brauchen viel Unterstützung von unterschiedlichsten Ecken, also Pädiaterin, Gynäkologin, PsychologIn und so weiter, dann ist es ultra zeitintensiv, da wirklich die Kommunikation zu führen.
Ein Ansatz, um solche Schnittstellen besser zu gestalten, sind Gruppenmodelle in der Betreuung. Zum Beispiel Angebote wie Centering Pregnancy.
Da ist es quasi so, dass sich eine Gruppe an schwangerer Personen trifft, die einen ähnlichen errechneten Geburtstermin haben und die treffen sich dann einmal im Monat und führen ihre Schwangerenvorsorge quasi in der Gruppe durch. Das heißt, die treffen sich, wiegen sich, messen sich, dann haben sie einen Termin kurz mit einer Hebamme und einer Gynäkologin und können da auch nochmal individuelle Themen besprechen und gehen danach dann aber in diese Gruppe und besprechen dann bestimmte Themen wie zum Beispiel Sexualität, Sport, Ernährung, psychisch belastende Situationen, aber auch Stillen und vieles mehr. Und das Gute daran ist noch zusätzlich, dass die Personen in dieser Gruppe dann natürlich sich auch gegenseitig noch als Peer Group haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit auch zu sagen, da treffen sich dann die Professionen zusammen. Das heißt, man lädt dann zum Beispiel PhysiotherapeutInnen ein für Beckenbodenthematiken und SozialarbeiterInnen dann für Themen bezüglich des Elterngeldes und so weiter.
Und trotzdem bleibt die Frage, wie solche Ansätze überhaupt flächendeckend umgesetzt werden können.
Ich habe jetzt hier in Heidelberg meine Ausbildung gemacht und bin dann hier hängen geblieben. Das heißt, dementsprechend ist es bei vielen so, dass die dann auch dort wohnen, wo sie die Ausbildung gemacht haben oder ihren Partner oder ihre Partnerin kennengelernt haben. Und dann haben wir natürlich Regionen, wo es eine Unterversorgung von Hebammen gibt und die haben dann nicht so viel Zeit, natürlich dann ausführlich darüber aufzuklären, was Lebensstilberatung anbelangt. Und gleichzeitig ist es ja auch bei uns, auch wenn das super toll ist, das Konzept ja trotzdem so, dass wir nicht die Möglichkeit haben, alle Frauen jetzt 2 Stunden intensivst zu sämtlichen Themen zu beraten. Ich denke, man muss das wirklich standardisiert einführen. Welche Themen müssen beraten werden und die dann auch gut aufgearbeitet für alle zur Verfügung zu stellen, dass es eben flächendeckend gleich erfolgt.
Genau diese Frage, wie sich solche Ansätze überhaupt flächendeckend verbindlich umsetzen lassen, steht auch im Zentrum aktueller Forschungs- und Versorgungsprojekte. Ein Beispiel dafür ist AOK Familienglück Plus, ein gemeinsames Forschungsprojekt der AOK Baden-Württemberg und dem Universitätsklinikum Heidelberg. Ziel ist es, neue Ansätze zur Unterstützung von Schwangeren zu erproben und perspektivisch in die Regelversorgung zu überführen. Eine der zentralen Personen im Projekt ist Dr. Manuela Bombana. Sie leitet das Vorhaben.
Also wir haben unsere Mitarbeiterinnen in den Gesundheitszentren qualifiziert, dass sie in der Lage waren, das komplexe Thema zu beraten und bieten das unseren Kundinnen und Kunden an. Die werden zu dem Thema beraten und bekommen dazu von uns einen evidenzbasierten Input oder Information und werden auch unterstützt und begleitet. Also sprich, wenn dann auch im Gespräch identifiziert wird, die Frau braucht weitere Unterstützung, sei es eine Ernährungsberatung oder es gibt ja Bedarf für psychologische Unterstützung, schalten wir unsere Ernährungsberaterin ein oder den sozialen Dienst oder ja, weitere Schnittstellen in der Versorgung. Also wir steuern dann auch weiter und wir möchten einen Mehrwert leisten und adressieren hier die Gesundheit von Mutter und von Kind, können einen lebenslangen Effekt erzielen und setzen uns für ein maximal gesundes Aufwachsen eigentlich ein.
Die Idee dahinter ist also, Schwangere früh begleiten und zwar mit alltagsnaher Unterstützung rund um Gesundheit und Lebensstil. Nicole Scherer und Thorsten Schwinger sind Teil des Beraterteams.
Von unserer Seite her inhaltlich stand an erster Stelle auf jeden Fall die Fragen der Ratsuchenden, dass wir da alle offenen Fragen auch mit abklären können. Wenn von der Seite keine Fragen mehr waren, waren unsere Hauptthemen die gesunde Ernährung, Bewegung, die Entspannung und der Verzicht von Alkohol und Nikotin.
In diesen Beratungen zeigt sich schnell, viele Fragen drehen sich ganz konkret um den Alltag. Ein Thema taucht dabei immer wieder auf, das viele überrascht.
Was die Schwangeren etwas überrascht hat, war das Thema Kaffee und auch schwarzer Tee. Da ist man die letzten Jahre wohl auf Erkenntnisse gestoßen, dass also Koffein am besten komplett vermieden werden soll. Und Informationslage war bei einigen und auch bei mir selbst so, dass 1 bis 2 Kaffee im moderaten Bereich am Tag durchaus okay wären. Und das war ein Thema, was uns in der Beratung inklusive mich selbst auch überrascht hat.
Gleichzeitig prasseln rund um die Schwangerschaft heute viele Informationen auf die Schwangeren ein. Bewusst und auch unbewusst. Online und offline. Vom persönlichen Umfeld oder sogar manchmal auch von fremden Menschen im Supermarkt. Aktuelle und manchmal vielleicht auch überholte Infos. Und das kann auch schnell überfordern, sagt Nicole Scherer.
Also es ist ja tatsächlich schon so, dass man als Schwangere sich sehr, sehr viele Informationen zusammensuchen kann, sei es über verschiedene Influencer, natürlich auch über Zeitschriften. Aber tatsächlich erleben wir es in der Praxis so, dass es meistens sehr schwierig ist, für die Schwangeren das auf sich runterzubrechen. Also das heißt, ich habe meinen Arbeitsalltag, mein Familienleben und wie integriere ich jetzt praktisch das, was ich da gelesen habe, in meinen Alltag. Und da sind wir eben sozusagen mit die Experten. Wir können das so ein bisschen abfiltern, nochmal erklären. Und manche Sachen ergeben sich ja auch, dass die tatsächlich gar nicht unbedingt so sinnvoll sind oder zu einem selber auch gar nicht passen.
Für Thorsten Schwinger ist klar, entscheidend ist nicht nur das Angebot selbst, sondern auch die Frage, wie es die Menschen überhaupt erreicht.
Ich hatte in meinen Beratungen insgesamt sehr gut informierte Frauen. Und was ich mir natürlich wünschen würde, wäre, dass auch die Damen, die vielleicht nicht so gut informiert sind und nicht so viele Infos haben, natürlich auch zur Beratung kommen und von dem Angebot dann wissen. Und da wäre für mich natürlich der richtige Weg, über die Hausärzte, Frauenärzte zu gehen, weil die natürlich in engerem Kontakt sind und auch dann über die Angebote informiert sind, dann die Weiterleitung machen könnten oder den Impuls geben zur Beratung. Das wäre also aus meiner Sicht eigentlich der beste Weg. Wäre vielleicht auch noch ein Ansatzpunkt, diese Beratungen mehr über die Online-Plattform durchzuführen. Dann können die von zu Hause aus durchgeführt werden. Ich glaube, da würde man auch noch eine größere Zielgruppe dann erreichen, weil einfach der Zeitfaktor, irgendwo hinzugehen zur AOK, sich dort zu treffen, dann auch wegfallen würde.
Deshalb arbeiten Manuela Bombana und ihr Team daran, neue Wege zu entwickeln, um mehr Schwangere zu erreichen.
Freiwillig in die Präventionskurse etc. kommen natürlich meistens die, die ohnehin schon ein bestimmtes Maß an Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitskompetenz haben. Und darum ist es natürlich auch total wichtig, im gesamten Ökosystem zu denken und sich zu überlegen, wie man das Produkt weiterentwickeln kann, wie man quasi auch die Hemmschwelle vielleicht reduzieren kann und auch mehr Personen erreichen kann. Und da könnte man sich vorstellen, dass sowas wie einen digitalen Elternabend entwickelt wird.
Aber klar ist auch, ein einzelnes Projekt reicht nicht aus.
Eben einzelne Projekte braucht es halt auch wirklich strukturelle Lösungen. Und das bedeutet mehr Zeit für die Einzelne oder für die Einzelne in der Beratung im Praxisalltag. Die Vernetzung im Gesundheitssystem ist ein relevanter Punkt. Und dass die Hürde, in solche Angebote reinzugehen, einfach niederschwellig und gering ist. Und ein zentraler Punkt ist dabei natürlich auch, Gesundheitskompetenz früh und von Anfang an zu stärken. Das bedeutet, dass werdende Eltern idealerweise unterstützt werden, die Gesundheitsinformationen zu verstehen, einzuordnen und dann auch wieder im Alltag umzusetzen. Denn letztlich geht es auch darum, gesundheitliche Chancen möglichst früh und für alle gleich zu gestalten und so die Grundlage für möglichst viele gesunde Lebensjahre von Anfang an zu schaffen.
Eine Schwangerschaft ist eine ganz besondere Zeit. Voller Vorfreude, voller Planung und voller Fragen. Vieles rund um einen gesunden Start ins Leben ist heute sehr gut erforscht. Und trotzdem zeigt sich, dieses Wissen erreicht einfach nicht alle. Denn Gesundheit beginnt nicht erst mit der Geburt. Die Weichen dafür werden schon viel früher gestellt. Wenn ihr Gedanken dazu habt, Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns einfach. Und wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn auch gerne weiter. Wir hören uns hier wieder an der gleichen Stelle in 4 Wochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.